Wir haben das Thema, was brauche ich überhaupt alles, wenn ich anfangen will zu backen, die Ausstattung meiner Hobbybackstube. Und da ist es natürlich wunderbar, dass du da bist, Tobi, weil ich bin da ja nur so semi-professionell unterwegs, was das Backen in der Semi-Professionalität angeht. Aber ich habe natürlich trotzdem meine Erfahrungen mal hier geteilt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich begrüße den Tobi recht herzlich. Hi Tobi.
Hallo Ingmar, hallo Zuhörer.
Ich bin gerade von der Bäckerei rüber und es hat geregnet. Der erste Regen seit, ich weiß nicht wie lang, irgendwie 4 Wochen gefühlt.
Ja, hat lange nicht mehr geregnet, genau.
Gut für unser Getreide, wir haben ja unseren eigenen Roggen gerade auf dem Feld.
Stimmt.
Kann ich nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ganz, ganz spannend, gerade krass, wie der jetzt gewachsen ist in der letzten Woche. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also wir wollen übrigens, wenn ihr Bock habt, mal wieder nach Untermünchheim zu kommen, am 19. Juli wollen wir so eine kleine Feldbegehung machen für alle Interessierte. David wird ein bisschen was erzählen über das Getreide, über den Anbau, über Bioanbau. Ah, ich glaube, das wird gut. Und dann haben wir hoffentlich Ende Juli, Anfang August schon unseren eigenen Roggen. Muss ich mal noch gucken, wie ich den, also wie man es verarbeitet und so, das wissen wir alles noch gar nicht.
Ja, hast du jetzt ein Mähdrescher und eine eigene Mühle angeschafft oder wie ist da der Plan?
Nee, also für den Anbau ist unser Freund David zuständig, also Familie Stapf, das ist eine Bio-Landwirtsfamilie hier im Nachbarort. Mhm. Und der hat auch schon, also das Drescher ist kein Problem natürlich und auch das Reinigen vom Getreide hat alles schon organisiert, nur was dann passiert, ist noch nicht ganz klar. Also ich habe so eine kleine, was heißt, ja kleine, eine relativ kleine Schnitzermühle, wo ich halt schon Getreide mahlen kann. Aber halt nicht für alle Zwecke. Also ich kann da jetzt nicht die Feinheit super genau einstellen. Das heißt, es kommt relativ ungleichmäßig raus. Es geht schon für so Schrotbrote oder so, aber man bräuchte jetzt halt irgendwie auch, unterschiedlich. Weißt du, mal ein grobes Schrot oder mal ein Vollkornmehl oder so. Mhm. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Entweder ich besorge mir noch eine Mühle bis dahin. Ich liebe eigentlich mit so einer Osttiroler. Ich weiß nicht, kennst du die?
Mhm, ja.
Die sind, glaube ich, ganz cool. Ja, hab's bisher immer noch ein bisschen vor mir hergeschoben, aber wo ich jetzt den Acker gesehen habe, wie hoch das schon steht, dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du dann doch mal was überlegen. Aber ja, das wird richtig gut.
Das erinnert mich daran, dass ich als Kind oder also auch als Jugendlicher daheim in der Küche geholfen habe und wenn man dann gemahlen hat, also meine Mutter hat auch quasi ganze Korn gekauft und dann selber gemahlen und meine Aufgabe war immer, die schwarzen Dinger rauszusuchen.
Mutterkorn.
Weiß nicht, wie es heißt, aber die schwarzen Dinger musst du draus, genau. Das war meine Aufgabe.
Spannend. Das ist tatsächlich witzig, weil, also das heißt, wenn ich gehe davon aus, sind das ein bisschen größer gewesen.
Ja.
Ja, genau, das ist, also nennt man Mutterkorn und das ist eigentlich gar kein Thema mehr heute, weil ich sage mal, wenn du Getreide von der Mühle kriegst und so, ist das ja, perfekt gereinigt. Ich habe das mal gesehen in der Mühle, die haben da tatsächlich so einen Fotoausleser,
ah, krass,
wo das Getreide quasi durchläuft und jedes Korn, das halt zu groß und zu dunkel ist, wird rausgeschossen sozusagen über den Luftstrom. Okay. Die sind auch leichter als die normale Körner, das ist ganz interessant. Und das heißt Mutterkorn, weil das wurde früher, also giftig, und es wurde früher zum Abtreiben verwendet, ja, okay. Tatsächlich. Also im Mittelalter, so ist zumindest, also das ist jetzt nicht überprüft die Quelle, aber das ist wohl tatsächlich so. Und das, jetzt habe ich aber witzigerweise vom Lutz Geisler vor 2 Wochen oder so einen Artikel gelesen, dass das halt wieder mehr zum Thema wird, weil das Getreide beim Landwirt holen halt wieder mehr passiert als früher. Mhm. Das ist total, also wo du denkst, ja krass,
ja.
Also was für Konsequenzen das dann auch hat, ja, eigentlich klar. Eine gute Sache. Also man muss halt echt gucken und also das ist echt, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Konzentration das quasi gesundheitsbedenklich ist. Aber ja, auf jeden Fall nicht so nett. Also ja, ist jetzt nicht das Riesenthema, aber eine zumindest nicht.
Annähernd.
Um bei dem Wort zu bleiben, ja. Also mal kein Riesenthema. Eine nicht zu unterschätzendes trotzdem ja, Thema,
okay.
Um ja, wo man heute wieder mehr gucken muss, als man tatsächlich früher musste. Genau, das war jetzt ein umständlicher Satz, aber witzig deswegen, weil ich war mir gerade präsent, weil du es halt gesagt hast. Sieht man bei uns, ja, also bin ich gespannt dann auch, wie das dann nach der Ernte aussieht eben von dem Roggen. Ich glaube, Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist hauptsächlich bei Roggen Thema. Oder was war das für Getreide, weißt du
das
noch?
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber wahrscheinlich ist es Roggen gewesen und das ist richtig. Wir haben das sackweise beim Bauer direkt geholt, nicht in der Mühle. Das war ein, ich meine, das war sogar ein Demeter-Bauer. Also ganz frühe Jahre, da haben meine Eltern ganz viel gekauft. Das ist so meine Erinnerung auch an Bauernhof. Da gibt es warme Milch direkt von der Kuh und da hat man halt die besten Karotten und eben auch Getreide und sowas bezogen. Und da muss man manchmal schwarze Sachen rauslesen. Genau. Also es fällt mir jetzt ein, wenn du sagst, Getreide selber mal.
Ja, da fällt mir gleich was anderes ein. Das heißt, deine Mutter hat auch schon selber backen.
Ja.
Auch schon so exzessiv wie du, oder?
Bei weitem nicht. Und es war, also da muss ich jetzt vielleicht echt kurz, also ja, also ich bin gebranntes Kind, was Vollkorn und sowas angeht, weil das ist so dieses typische, ich sage mal 80er Jahre Vollkorn, das schmeckt halt auch so und deswegen habe ich ganz lange das auch für mich selber ein Stück weit verweigert, auch wenn ich es jetzt wieder mehr für mich entdecke, dass ein gutes Vollkornbrot nicht unbedingt so nach Vollkorn schmecken muss, wie es damals vielleicht war, aber das war natürlich schon auch irgendwie so der Anspruch meiner Eltern und vor allem meiner Mutter, dann alles selber zu machen und auch selber zu backen und möglichst irgendwie nichts Raffiniertes zu verbrauchen und das beim Erzeuger direkt zu beziehen. Also wir hatten da einen Bauernhof in Heiterbach war das. Da ist man dann halt, ich weiß gar nicht wie oft, einmal im Monat hingefahren und hat sich dann eben mit Sachen eingedeckt. Und aber also nicht, also backen bei weitem nicht in der Dimension, wie ich das jetzt vielleicht gerade mache.
Da lieferst du mir gleich das nächste Stichwort, Vollkorn, das nicht nach Vollkorn schmeckt. Hast du das mitgekriegt? Letzte Woche kam das im Radio, dass die Uni Hohenheim hat wieder so Backversuche gemacht oder halt nicht Backversuche, sondern Feldversuche oder wie man das auch immer nennen will mit Getreidesorten, andere Weizensorte, die also nicht so stark nach Vollkorn, also dieser typische Vollkorngeschmack, den ja nicht jeder mag und trotzdem ist es irgendwie sinnvoll, dass die Leute sich mit Vollkorn ernähren. Also da neue Sorte, weiß nicht ob gezüchtet oder zumindest getestet, ich glaube eine Sorte aus Neuseeland irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Nee.
War jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen in SWR1. Fand ich auch spannend. Also bin ich halt dann auch immer ein bisschen, also ich will dann immer gleich ein bisschen genauer wissen, es ist jetzt ja, irgendwie klar. Eine, sag ich mal, mit meinem Laie-Deutsch künstlich gezüchtete Sorte, die dann irgendwie den Vollkorngeschmack rausgezüchtet hat, dann bin ich skeptisch. Aber wenn es solche Sorte gibt oder wenn man solche Sorte durch eine gesunde Züchtung, sage ich mal, erzielen kann, ist es ja auch irgendwie total spannend. Also ich mag Vollkornbrot, also ich mag auch Vollkornbrot, wie es, also mit dem Vollkorngeschmack. Aber geht ja nicht jedem so, also.
Ja, es ist halt irgendwie ein spezieller Geschmack, der bei mir irgendwie dieses Vollkorn und das war dann halt vielleicht auch nicht unbedingt immer das am Tag zwei das beste Brot. Das war dann schon da am Tag zwei eher so semi-gut und auf dem Fest beim Schulhof machst du damit auch keinen Stich. Also von daher, ja, also das war sicher gutes Brot. Aber heute ist es eher so, dass ich versuche, diesen Geschmack eben nicht irgendwie wiederzubekommen oder außen rum zu kommen. Wobei ich in dem genetzten Brot auch mal eine Phase hatte, wo ich den Roggensauerteig mit Roggen-Vollkornschrot gemacht habe, wo der Sauerteig wirklich krass abgeht und auch ganz anders schmeckt. Und du hast dann auch diese Körnung nachher im Brot wieder drin, weil es einfach eben nicht alles nur weich formale ist. Das ist schon auch was Gutes.
Mhm. Ja, also ich bin auch. Also ich esse auch echt furchtbar gerne mal so eine Scheibe Roggenvollkornbrot oder so. Also doch, bin ich für zu haben. Aber ich weiß, was du meinst, diese 80er Jahre Vollkornbrote, 90er Jahre Vollkornbrote, die eher sowas vom Backstein hattet und so dieses Krümelige und dieses Kompakte und das Trockene. Ich glaube, das hängt heute noch viele nach, weil ich glaube, deswegen essen viele Leute heute auch kein Vollkornbrot, also wie du ja auch. Oder sag mal, wenn man sich nicht dann weiter damit beschäftigt, dann bleibt es vielleicht auch so dabei.
Genau, aber das ist jetzt Steilvorlage für die wichtigste Frage, gell? Was hast du heute für Brot schon gegessen?
Ja, ich habe wieder nicht dran gedacht, aber ich habe gutes Brot gegessen heute. Also ich habe es in der Wallfaste wieder begonnen, ich muss dringend ein paar Pfunde verlieren. Deswegen habe ich auch zum Glück noch gar nicht so viel gegessen heute. aber das hilft mir mal direkt eine Mahlzeit weglassen, hilft mir mal nicht zu viel zu essen zumindestens. Und ich habe zum Mittagessen gab es heute so überbackene Champignons mit irgendwie Käse und Schinken und Salat und da gibt es immer Baguette dazu. Also ich habe heute schon mehrere Scheiben Baguette gegessen und also ich bin ja, weiß nicht, ob ihr das Thema schon hattet, aber das ist mein Lieblingsprodukt, was das Backen angeht. Also nicht unbedingt, ich bräuchte jetzt nicht jeden Tag Baguette zum Essen, aber in der Herstellung ist das mein absolutes Lieblingsprodukt.
Okay, warum?
Zurzeit, ja, schon lang und zurzeit eigentlich auch. Weil du da an so viele Stellen Einfluss nehmen kannst. Also, der Teig liegt ja relativ lang.
Ja.
So, und du kannst beim Teig schon weißt, über eine verspätete Salzzugabe, über eine Basinage, über die Teigruhe, über Dehne und Falte, dann über Zylinderformen, dann das Auslängern mit den Zipfeln rechts und links, die perfekte Gare, der perfekte Schnitt. Und das ist einfach ein ästhetisch wunderschönes Produkt, wenn das dann, und heute ist wirklich sehr gut gelungen, wenn das dann so schön aufreißt, die Farbe passt, so richtig blättrig oder blättrig knusprig ist. Und da kann ich meine Freude manchmal nicht verbergen, wenn ich dann Baguette aus dem Ofen. Okay. Das wissen meine Mitarbeitende auch, dass das mein Lieblingsprodukt ist. Und wenn es dann ans Baguette Eischießen geht, dann kommt es oft vor, dass ich dann sage, ah, ich schneide oder ich backe aus, wenn es dann rauskommt. Das tatsächlich meine, ich mag das voll. Nach wie vor, also das ist echt irgendwie, ja, das finde ich, da kannst du so viel, ja, an den Details halt rausholen. Jetzt beim Kastenbrot, sage ich mal, klar, da kannst du dir natürlich auch Mühe geben oder keine Mühe geben beim Aufarbeiten und der Teig muss passen, alles gar keine Frage, aber beim Baguette gibt es halt so viele, so diese Kleinigkeiten und das liebe ich so in dem Produkt. Okay. Was hast du heute schon gegessen? Was hast du für Brot heute schon gegessen?
Genau, gegessen habe ich tatsächlich schon viel, aber Brot habe ich mir gerade eben eine Scheibe von heute Morgen frisch gebacken gegönnt. Ich bin jetzt tatsächlich am Punkt, Ruchmehldinkel läuft jetzt. Jetzt habe ich es raus.
Ohne Hefe, also nur im Poolisch, oder?
Genau, nur im Poolisch. Ein bisschen Hefe, ansonsten ein Sauerteig. Funktioniert wunderbar, aber ich habe in einer der letzten Folgen ja auch schon gesagt, ich bin noch mit der Catchigkeit nicht zufrieden irgendwie. Ich glaube, Stand heute, mit dem Ergebnis von heute, es lag gar nicht so sehr an Kartoffeln und Ähnliches, sondern tatsächlich an der Wassermenge. Ich habe mich daran erinnert, dass, als ich bei dir in der Backstube war, du irgendwann gesagt hast, ah, du musst 10% Wasser zurückbehalten und am Ende wird eingeknetet. Genau das habe ich gemacht. Ich habe das ganz normale Wasser da rein und dann habe ich gedacht, oh, ich könnte noch mehr reintun. Mal gucken, wie weit das geht. Das ging ganz schön weit, überraschenderweise. Also ich bin jetzt bei etwa 20% mehr Wasser gelandet, als ursprünglich geplant. Also viel mehr. Und jetzt habe ich das vorhin aufgeschnitten und habe gedacht, geil, das ist es. Es ist genauso schmierig, saftig, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau so muss das sein.
Okay. Aber dann war also dein Teig ja auch deutlich weicher.
Der war super weich und ich hätte nie gedacht, dass ich den mit Dehnen und Falten irgendwie nochmal in Art von irgendwie einer runden Form kriege oder so. Aber da habe ich mich tatsächlich im Teig getäuscht. Das funktioniert ziemlich gut. Das habe ich unterschätzt, dass wenn man den Teig wirklich ausgeknetet hat, also in dem Fall habe ich ihn über 20 Minuten geknetet, liegt vielleicht auch an der Maschine, kommen wir ja nachher noch kurz vielleicht auch dazu, dass es relativ lang gedauert hat. Aber es hat super gut funktioniert und im Kühlschrank dann, und ich habe gestern Abend doch noch den Wecker gestellt und nochmal den Teig gefaltet. Ich muss es jetzt einfach doch probieren, ob es daran auch vielleicht liegt. Und ich glaube, die Kombination mit viel Wasser und nochmal zwischendrin dehnen und falten war es dann. Der Teig war heute Morgen sehr nass, aber stabil. Und als ich es aus Blech habe, habe ich gedacht, schauen wir mal, ob es ein Fladenbrot wird. Aber er ist super aufgegangen und innen drin ist er jetzt wirklich so, wie ich es mir vorstelle, perfekt saftig. Und das wird auch morgen noch sein und das ist das Geile an dem Brot.
Ja, du hast ja, das ist ja das Brot, wo du jetzt auch Ruchmehl verwendest. Und genau. Da müsstest du eigentlich mit der Umstellung auf Ruchmehl eh schon die Wassermenge, denke ich, erhöht haben, oder?
Ja, also die Wassermenge war vorher, ich glaube, 680 Gramm aufs Kilo. Ich bin jetzt, würde ich behaupten, bei fast einem Liter gewesen.
Gut, du hast Kartoffelflocken mit drin, gell? Die bindet natürlich ja, Wasser. Genau. Du hast Altbrot mit drin wahrscheinlich. Genau.
Nee, da habe ich leider keins da. Das wäre jetzt quasi noch die Steigerung zum nächsten Mal, genau. Das fehlt noch, das Altbrot. Wobei ich den Geschmack jetzt mit dem Dinkel, ich habe auch mehr Dinkelmehl rein als ursprünglich in der ersten Fassung. Fast 200 Gramm Dinkelmehl noch mit drin. Jetzt ist echt gut. Jetzt ist richtig gut.
Schick mir mal ein Bild. Du hast mir vom letzten, glaube ich, ein Bild geschickt, gell?
Ja.
Müsste dann der Bogen hier aussehen, oder?
Ja. Ja, es ist tatsächlich spannend. Richtig gut geworden und wie soll ich sagen, der persönliche Ruchmehl-Lieferant oder die Lieferantin hat das Brot auch als das beste Brot gewertschätzt, also von daher total gut gewesen.
Cool, dann ist das direkt auch schon dein Learning der Woche, ja?
Das ist auch ein Learning der Woche, genau.
Weißt du, was mein Learning der Woche ist? Ich habe in Vorbereitung auf die Folge überlegt, was ist mein Learning der Woche? Also ich versuche ja echt, alle zwei Wochen hier im Podcast was Neues zu finden, was ich gelernt habe. Mir ist nichts Gescheites eingefallen und dann habe ich gedacht, okay, ich sage Folgendes. Ich habe gelernt, weil ich war am Wochenende im Hotel beim zum Übernachten inklusive Frühstück, dass Aufback-Croissant im Hotel leider gar nicht so schlecht sind. Okay. Ist ein ganz blödes Learning. Aber die waren echt gut. Also das waren so Mini-Croissant, so Party-Croissant, und die waren echt verdammt lecker. Und die waren natürlich ultra frisch, die waren noch warm.
Klar.
Eine mega Blätterung, waren auf jeden Fall Butter-Croissant. Also richtig,
und
richtig
gut. Und da dann Nutella.
Ja, klar. Ja, klar. Zum Nutella also habe ich auch noch eine Story, dabei. Die erzähle ich zum Schluss. Ha?
Da bin ich, also Croissant mit Nutella, da bin ich voll dabei. Das ist auch für mich so das Hotelfrühstück, ehrlich gesagt. Wenn es ja diese Mini-Nutella-Päckle gibt, riesen Müllhaufen, egal. Ja. Und dann Croissant da, das ist schon auch Frühstück für mich.
Ja, das war schon leider echt nicht schlecht, gell. Da habe ich. Ja, dachte ich, okay, mein Learning der Woche ist auch für Croissant Hotel, müsste nicht schlecht sein. Naja, okay. Lass uns zum heutigen Thema kommen.
Jawohl.
Wir haben das Thema, was brauche ich überhaupt alles, wenn ich anfangen will zu backen, die Ausstattung meiner Hobbybackstube. Und da ist es natürlich wunderbar, dass du da bist, Tobi, weil ich bin da ja nur so semi-professionell unterwegs, was das Backen in der Semi-Professionalität angeht. Aber ich habe natürlich trotzdem meine Erfahrungen mal hier geteilt. Wir haben in der Vorbereitung ja uns die Sache alle aufgeschrieben. Das sind ja bestimmt, sind bestimmt 30 verschiedene Sachen. Ich würde einfach mal anfangen. Was ich aufgeschrieben habe, und du krätsch einfach nein, wenn dir irgendwas einfällt zu dem Thema, beziehungsweise ergänzt natürlich noch durch deine Punkte. Als erstes, also ich habe mal versucht, vom Teigmacher bis zum Backer so ein bisschen durchzugehen, was braucht man alles, um anzufangen. Also, und vorweg möchte ich vielleicht noch schicken, okay, man braucht auch nicht alles. Also das ist jetzt wirklich, ich glaube, eine gut ausgestattete Hobbybackstube, wenn man so viel backt wie du.
Man braucht alles und noch mehr.
ich will ein bisschen die Angst nehmen, wenn jemand jetzt so anfangen will zu backen. Ja, wobei die meiste backe ich ja schon. Gefühlt backt doch irgendwie jeder, oder? Zumindest ist es in meiner Bubble so. Dass man natürlich auch mit viel weniger einfach mal anfangen kann. Aber wenn man wirklich so ein bisschen einen Anspruch hat, dann sind manche Sachen natürlich nicht verkehrt. Ich habe mal angefangen mit einem Teigthermometer. Teigthermometer. Ach ja, das wollte ich noch vorher noch fragen bei deinem Brot. Wenn du den dann 20 Minuten geknetet hast, wie war es denn mit der Teigtemperatur?
Ja. Grenzwertig.
Dachte ich mir nämlich, da ist direkt bei mir Alarmglocke angesprungen.
Genau. Aber dadurch, dass der Poolisch ja aus dem Kühlschrank kommt und das Wasser mit Eiswürfel gekühlt, da auch noch was dazu tut und der Dachboden, wo es Mehl lagert, auch noch kalt ist, ist in Summe, glaube ich, von der Temperatur noch irgendwie okay gewesen. Ich denke, wenn es im Sommer dann warm wird und das Mehl schon warm ist und so, dann ist wahrscheinlich 20 Minuten zu lang. Aber noch hat es funktioniert. Also ich bin bei 31 Grad am Ende rausgekommen. Das ist schon relativ warm, aber der Teig geht ja dann wieder in den Kühlschrank. Von daher.
Ja, das ist, glaube ich, dann ein gutes Stichwort, weil 31 ist natürlich schon gewaltig warm, aber wenn er dann sofort in den Kühlschrank geht, okay, dann.
Genau, also ich lasse ihn dann auch nicht mehr lang stehen oder so, sondern ich packe den dann in den Kühlschrank.
Ja, meine Erfahrung ist, über 28, 29, 30 Grad bildet sich auch das Klebegerüst irgendwann nicht mehr aus. Also du schaffst es dann gar nicht mehr, den Teig richtig auszukneten. Also Teigthermometer.
Ja.
Also essentiell, gut, vor allem wenn man anfangen will, am Anfang braucht man definitiv die Temperatur, wenn man das mal wirklich irgendwie so gefühlt jeden Tag macht. Dann kriegt man natürlich auch ein Gefühl, aber man verschätzt sich auch leicht. Dann habe ich, also Teigkarten habe ich es jetzt mal genannt. Da gibt es ja tausend verschiedene Begriffe dafür.
Das ist richtig.
Und zwar verschiedenster Art. Also ich meine damit diese Teigschaber, oder wie sagst du dazu?
Ja, bei mir heißt es auch Teigkarte.
Teigkarte, bei mir heißt es gar nicht so, aber ich wusste, dass die meisten so nennen.
Ich weiß, dass du Horn dazu sagst.
Horn sagt man in der Begriff, total bescheuerter Name eigentlich. Aber das kommt, glaube ich, daher, weil das wirklich aus Horn früher gemacht wurde.
Mhm. Ja, das kann sein, ja.
Dann haben wir natürlich eine Knetmaschine. Und da wäre für mich jetzt mal interessant, was hast du für eine? Weil da bin ich natürlich im Hobbybäckerbereich, was so zu Hause backen angeht, nicht der Mega-Experte.
Also ich habe mich ganz lange damit beschäftigt. Ich bin gestartet mit einer Bosch MAM 4, weißes Plastikteil, so wie es meine Mutter in der Küche auch hat. Mhm. Die gibt bei minimal festeren Teigen ganz schnell auf. Wobei, die hat lang gute Dienste getan. Das Wichtigste für mich ist, ich habe dann viele Schüsseln gebraucht, weil wenn ich dann so Teig mache, dann mache ich halt nicht nur eins, sondern zwei, drei Sorten und so, und dann brauche ich mehr Schüsseln. Das hat sich dann also fortgesetzt. Ich bin jetzt quasi, wie als Schwabe, was kann man anders kaufen außer Bosch, bei der Bosch Optimum gelandet. Das ist quasi das größte Modell, was es da gibt. Auch mit zusätzlichen Schüsseln dann, und die funktioniert ganz gut. Aber ich bin ehrlich, ich liebäugle mit noch eine Nummer größer, natürlich auch fürs Backhaus und so gedacht. wo man dann irgendwie mit 5 Kilometer auch was richtig machen kann. Und das ist dann so semi-professionell. Und dann kaufe ich jetzt was Günstiges aus Italien mit irgendwie so einem Teigbrechstab in der Mitte. Oder es gibt natürlich auch so einen Hersteller aus Oberschwaben, der wunderschöne Maschinen hat, die ganz günstig zu haben sind. Aber nachdem Backen ja immer noch ein Hobby ist und ich damit kein Geld verdiene, dann ist schon schwierig, so viel Geld für so ein Gerät auszugeben. Aber ich habe hier in der Waschküche bei uns unten eine Edelstahlküche eingebaut, als wir jetzt da umgebaut haben, einschließlich Starkstromsteckdose. Also irgendwann kommt so ein Gerät. Ich bin bereit dafür. Aber momentan funktioniert das, was ich mache, für den Hausgebrauch, so auch für das tägliche, wunderbar mit dieser Bosch-Maschine. Und die knetet gut, es gibt aber bessere.
Und wo liegt die so preislich, als nur mal so diese Vorstellung
hat? Ich glaube, die hat 500 Euro etwa gekostet, ich glaube 550 Euro.
Es gibt, also wenn man so sich unterhält mit Leuten, die daheim backen, gibt es halt immer die Klassiker, so wie Kenwood, KitchenAid, Ankersrum.
Genau.
Das ist das, was man so am meisten hört. Ich hatte mal eine Kenwood so für einfach zum... für kleine Sachen mal zum Ausprobieren und vor allem auch in Vorbereitung auf mein Backbuch, weil ich da ja viel im Haushaltsmaßstab gebacken habe. Aber ich muss sagen, wenn du mal Profi-Knetmaschine gewohnt bist, hat eigentlich keine eine Chance, weil die natürlich alle wahnsinnig, also für mich wahnsinnig instabil sind. Mhm. Also die Kenwood, die ist mir echt abgeraucht mit relativ gar nicht so feste Teige. Ich war mal bei Dietmar Kappel auf dem Seminar, der hat ja auch lauter Kenwood dastehen und gesagt, okay, der schmeißt, also nach einem Jahr fliege die bei ihm halt raus okay. Und kommen neue. Krass. Also der schrubbt die richtig her quasi, aber das soll ja nicht das Ziel sein.
Also
ich glaube, die KitchenAids sind ein bisschen stabiler, was ich so mitkriege. Mhm. Ich habe mir jetzt auch eine kleine gekauft und zwar eine
Bosch?
Boah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Nee, eine holländische, eine Maxima. Mhm.
Okay.
Und die finde ich gar nicht schlecht. Und zwar habe ich die für meine Matre gekauft, dass die Matre wirklich immer separat in einer extra Maschine quasi läuft und weil das auch von der Menge her nicht so viel ist. Und die ist ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich jetzt sowohl eine Spiralknete und die sind echt günstig. Mhm. Okay. Auch mit so einem Steg in der Mitte, ein Spiralkneter. Und jetzt habe ich mir noch einen Planetenrührer, also im Prinzip wahrscheinlich wie deine Bosch, also wo sich der Kessel nicht dreht.
Genau.
Die habe ich jetzt erst ein, zweimal benutzt. Die hat auch relativ schnell irgendwie, da ist immer Sicherung rausgegangen. Okay. Also an der Maschine selber, da ist eine Sicherung dran. Ich habe die für Panettone, für eine kleine Menge Panettone, weil ich ja Panettone in kleine Menge mal so ein bisschen backen will, um zu testen, habe ich mir die gekauft und da habe ich halt auch richtig volle Pulle laufen lassen. Ich glaube 11 Stufe. Man hat dann relativ schnell auch die Sicherung mal rausgekommen.
Okay.
Aber da habe ich gedacht, okay, krass, weil das lohnt sich mal anzugucken. Ich glaube, die kann so, was kann die, 3 Kilometer oder so, die Spiralknetmaschine. Und die war echt günstig. Mhm. Was ich zu den Häusler sagen muss, also ich finde Häusler auch also toll und die sind sehr robust, die Maschine.
Ja.
Was mir da nicht gefällt, und das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, also hast du schon mal mit einer geschafft?
Ja.
Der Teig wandert immer so hoch. Also wenn du so eine SP10 oder SP20, diese Spiralknete hast, ich finde, die knete den Teig nicht schön. Also wenn du so Teige in der Konsistenz von einem Brötchenteig hast, der wickelt sich eigentlich nur um den Knethorge. Mhm. Und wenn du weichere hast, dann greift er die nicht richtig. Also ich hatte auch mal eine hier im Haus. Ich habe mir, als wir hier das Haus umbaut haben, so eine kleine Hobbybackstube unter Ei gerichtet, die ich so teilweise wieder aufgelöst habe, weil ich sie eigentlich nicht genutzt habe. Weil wenn du daheim, also es war
eine gescheite Backstube.
Wenn du da eine gescheite Backstube hast, ja, mit allem drum und dran, dann nutzt es doch nicht so viel wie gedacht. Auf jeden Fall ich war nicht so glücklich mit der SP20, war das, glaube ich, sogar. Mhm. Also nur so als, also ich will jetzt gar kein Häusler-Bashing betreiben, aber das habe ich jetzt neulich auch erst wieder von jemand anders gehört.
Okay, also ich muss dazu sagen, meine Bosch-Maschine hat mittlerweile auch den zweiten Motor. Der erste hat auch irgendwann aufgegeben, aber jedes Ersatzteil verfügbar und ich als Nicht-Elektriker kann diesen 52-Euro Ersatzmotor selber austauschen.
Wahnsinn.
Ich habe jetzt auch gelernt, ich muss quasi das Getriebe schmieren, ich muss das alles tatsächlich auch warten, das ist tatsächlich wichtig, weil mir ist vor ein paar Wochen der Knethaken in der Maschine hängen geblieben, also der war nicht mehr zum Rausnehmen, der war jetzt oben, diese Aufnahme, die war nicht gefettet oder geölt und irgendwann kriegst du das Ding auch mit der Rohrzange nicht mehr raus. Und dann habe ich das Teil quasi auf den Kopf gestellt, einmal zerlegt, die Getriebe, alles geölt, WD-40 hilft bei allem, auch bei sowas. Da kommt der Knetagen auch wieder. Ich hatte sogar schon das Ersatzgerät im Angebot gekauft, Paket hier zu Hause stehen. Und ich glaube, wenn das Paket kommt, in dem Augenblick kriegst du den Knetagen wieder raus und denkst, ja okay, das kann ich wieder zurückschicken. Also Ersatzteile gibt es
für das heißt, Ding, du bist alles. Jetzt Profi für Bosch-Maschine. Ja, das ist cool, weil wo wird das heute noch Maschine repariert?
Also in dem Fall selber gemacht, aber das Wichtige für mich ist, ich komme tatsächlich an die Teile alle ran. Also ich kriege auch ein Ersatzgetriebe und die Kugellager separat und so für ein paar Euro. Also das hat mich jetzt unterm Strich schon auch überzeugt.
Ja, das heißt, die Maschine hat sich auf jeden Fall rentiert.
Definitiv, definitiv. Und die hat gegen die Kenwood verloren, weil die Kenwood meiner Schwiegereltern bei weitem nicht so gut Teig knetet wie die Bosch.
Ja, spannend.
Also da hatte ich einen direkten Vergleich.
Interessant, ja, spannend. Ja, wie gesagt, wo wir diese Backversuche fürs Backbuch gemacht haben, da hatte ich die Kenwood. Und meine Mitarbeiterin hatte noch so eine uralte, ich weiß nicht gerade, was das für eine Marke war, also auch so eine ganz normale Küchenmaschine, wo so ein Doppelknethauke, der ist immer so im Kreis gelaufen, das Ding hatte nicht mal einen Deckel, aber die hat bessere Teige, wahrscheinlich schon, die hatte bessere Teige geknetet als die Kenwood. Ja. Die Kenwood, die ist mir schon von der Arbeitsplatte runtergeküpft und die hat da
einfach... Genau, die wandert nämlich.
Die hat sich total unbeeindruckt gezeigt, als selbst festere Teige zu kneten waren. Also,
cool.
Spannend.
Ja, also Knetmaschine... Wichtig.
Wichtig. Dann habe ich mal geschrieben, Aufbewahrungsboxen, / Teigwannen. Das ist natürlich im Haushalt.
Super wichtig.
Teigwannen ist wahrscheinlich im Haushalt ein bisschen überdimensioniert. Eimer. Du erzählst ja immer von deinen Eimer auf dem Balkon.
Genau. Also ich habe irgendwann mal so Lebensmitteleimer mir besorgt. Auch so Großküche gibt es. Da war früher wahrscheinlich Milch oder Joghurt oder irgendwas drin. Ich glaube, es sind 10 Liter. Damit kann man ganz viel machen, aber die sind, wenn du Teig bearbeitest mit der Teigkarte und so, die sind nicht so cool, weil unten bleibt irgendwas hängen und die Rundung. Und ich habe jetzt tatsächlich Teigwannen gefunden. Wichtigster Punkt, die in den Kühlschrank passen.
Ja, dann springt das alles
nichts. Ganz genau. Also die Teigwannen müssen von den Abmessungen in den Kühlschrank passen, dann sind sie toll. Da habe ich mittlerweile ein paar davon und das funktioniert ganz gut. Und mit der Eimer, das ist natürlich dann auf dem Balkon als Außenlager, Kühlschrank, Trittkühlschrank, egal wie du das nennen willst. Da funktioniert das schon auch, vor allem wenn du jetzt nicht so weiche Teige hast, die du quasi als Bollen in den Eimer reintust. Toll. Wenn du weiche Teige hast, brauchst du schon eine Wanne. Und auch ganz wichtig bei dir, mein Learning aus der Backstube, Trennspray. Mhm. Ohne geht gar nichts.
Ja. Trennspray,
das ist,
wenn ein Ei fällt, also, sonst kannst du auch nicht
gescheit den ganz Umfall, genau. Ja, ganz genau.
Wir machen jetzt nachher so, dass wir die Liste in die Shownotes packen und wenn du, also
gerne.
Und alle Links, die uns so einfallen, packen wir mit dazu. Da kannst du mir die noch schicken, die gerade wenn du da was hast von deiner Teigwanne zum Beispiel oder so.
Ja.
Dann habe ich aufgeschrieben, Gärbox mit Heizung.
Ja.
Also was hast du da?
Ich habe was selber gebaut. Ich habe gesehen, es gibt mittlerweile im Internet, also wenn man dann irgendwie oft genug nach solchen Sachen gegoogelt hat, zeigt einem das ja irgendwann automatisch auch die passende Werbung an. Es gibt einen Hersteller, der so Gearbox als System verkauft für, ich glaube, 200 irgendwas Euro. Ich habe mir eine lebensmittelechte Eurobox besorgt, außenrum für 3 Euro. Styroporplatten geklebt, damit es isoliert ist. Ein Kompriband von der Baustelle, normalerweise baut man da damit Fenster ein, also es ist wie so ein Schaumstoffgummi, den drückt man zusammen und dann quillt er wieder auf. Das habe ich oben drauf gemacht, damit der Deckel dicht ist. Und aus dem Terrariumbedarf so ein Heizschlauch, womit man eigentlich für Echsen oder sowas den Boden auf 30 Grad oder was aufheizt. Und eine temperaturgesteuerte Steckdose, also ich stelle an der Temperatur ich stelle an der Steckdose die Temperatur ein und dann gibt die so lange Strom auf diesen Heizschlauch, bis die Temperatur erreicht ist und dann schaltet es wieder aus. Und damit kann man eigentlich ganz einfach für ein paar Euros aus dem Baumarkt sich so eine Gearbox bauen. Je größer die Box, desto mehr Strom braucht man, um sie auf Temperatur zu bringen, aber damit funktioniert das ganz gut.
Ich stelle fest, dass ich mir einen Schwabe noch rausgesucht habe als Podcastpartner, nicht nur für den schönen Dialekt gut, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer, das spare die gewaltig. Klar. Ja, das ist ein Thema, die habe ich gar nicht, aber ich kenne das mit der Terrarienheizung natürlich, das mit dem Sensor oder wie war das, mit dem Regler an der Steckdose, das war mir jetzt noch.
Genau, ja. Also damit kannst du wirklich die Temperatur einfach einstellen.
Ja, voll gut. Also mit dem Gärraum.
Genau, also das war ja, also der Gärschrank bei dir war quasi das Vorbild
dafür. Ja, aber muss ich erstmal hinkriegen daheim. Spannend und deutlich günstiger. Ich habe noch aufgeschrieben, Backbrett, also... Ich finde, wenn du nicht genügend Platz in der Küche hast, finde ich es ultra geschickt, so ein Backbrett zu haben, wo man sich einfach so eine Arbeitsfläche auch mal auf dem Herd oder sowas erstellen kann. Dann habe ich mal geschrieben, noch Zweitkühlschrank, also
auch richtig.
Ja, wenn man halt auch die Temperatur irgendwie einigermaßen kontrolliert haben will, finde ich das ganz gut. Messer in sämtliche Varianten, also Welleschliffmesser, Rasierklinge hast du noch aufgeschrieben für eventuelle Dekorbrote oder für Baguette oder.
Ganz genau.
Also da muss man, ich glaube, da findet man mit der Zeit raus, was einem so liegt.
Mhm. Unbedingt.
Hast du, ich habe ja so ein cooles Baguette-Messer von, wie heißt der nochmal, Jochen Hauer Schnittholz aus Österreich. mit so einem richtig schönen Holzgriff.
Cool.
Wo man noch den Namen ins Logo eingravieren kann. Ja, das wird tatsächlich in der Bäckerei auch wird nur für Baguette verwendet tatsächlich. Wo man vorne halt cool. So eine Rasierklinge, kennst du bestimmt, so eine Rasierklinge einfach austauschen kann.
Genau, sowas habe ich auch. Aber ohne personalisiert und günstig wahrscheinlich.
Ja, ich merke schon, du bist der echte Schwabe hier. Ich bin noch Hohenlohe.
Klar.
Dann habe ich die Waage natürlich, klar. Also ich bin halt Freund von Digitalwaage bei sowas, vor allem bei kleinen Mengen. In der Bäckerei hat man ja so coole, weiß nicht, hatte mir die damals auch schon, weißt du, diese Laufwaagen, wo du so eine Waagschale hast und hinter das Gewicht so über den Gewichtsstein so verschieben kannst.
Nee, ich glaube, das also, war digitale.
Was genau, wir haben beides. Wir haben digitale, aber wir haben auch unsere Romantiker noch in der Backstube, die gern mit so einer Waage, also Brotteige halt abwiegen. Yeah. Klar, Zutaten nicht, aber so Brotteige über so eine Schale, das ist eigentlich auch ziemlich stylisch. Mhm. Aber klar, ich habe noch, und die habe ich tatsächlich auch noch, eine Feinwaage, hast du sowas, also wirklich für minimale Hefemenge?
Also ich kenne das wahrscheinlich unter dem Begriff Löffelwaage. Das
ist wahrscheinlich das Gleiche.
Oder mit 0, ja. Irgendwas.
Genau, also du halbes oder Gramm oder sogar noch
0,001 oder sowas. Ja,
genau.
Ja, genau. Das habe ich auch, super wichtig, wenn man mit ganz wenig Hefe quasi da unterwegs ist. Das habe ich.
Als Alternative, ja. Weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, gibt es ja bei Lutz Geisler in einem von seinen Büchern vorne diese Hefeklumpen, ja. Also Hefe, wie sagt man denn, Kugeln.
Die Kügelchen.
Die man Größe, quasi ja. Da als Schablone nutzen kann. Das fand ich auch witzig, wo ich das gesehen habe.
Ja, ist gut.
Dann natürlich.
Hat auch lang funktioniert.
Okay, vor der Feinwaage hast du das benutzt?
Genau, ja.
Und hat gepasst, oder?
Das passt ziemlich, witzig. Ja.
Dann habe ich Gärfolien, Gärdielen, also gerade wenn man was mal abdecken will oder so, bitte keine Geschirrtücher nehmen, weil die einfach Luftdurchlasseteige verhautet. Gärfolien gibt es natürlich auch bei dem Hersteller aus Oberschwaben. Gibt's, also kann man sich aber lebensmittelechte Folie, irgendwo kann man sich auch relativ günstig besorgen. Gärtücher, Leinentücher, backst du Baguette auch?
Ja, und ich habe mir Bäckerleinen besorgt. Das war nicht ganz günstig, aber es ist jeden Euro wert. Funktioniert einfach super da damit. Wenn du jetzt hier noch Gärdiele stehen gehabt hast, also ich habe mein Baguettebrett. Das ist nichts anderes wie so ein ganz einfaches Sperrholzbrett, relativ schmal. Was hat es vielleicht? 7-8 Zentimeter breit.
Spätzlesbrett.
40 Zentimeter. Ja, nee, eben nicht ganz schmal, aber in die Richtung geht's, genau. Und habe oben einen Griff dran gesägt und es ist genau so quasi, dass ich ein Baguette drauflegen kann, um es nachher quasi in den Backofen zu schieben und umzudrehen.
Okay, aber das heißt, du backst quasi nur ein Baguette?
Nee, aber ich tue halt ein Baguette nach dem anderen aufs Blech legen dann.
Ah ja, ja, okay. Aber wo gärst du deine Baguettes, auf was?
In der Teigwanne drin.
Aber dann, und dann formst du und dann kommen sie wohin?
Ins Bäckerleinen eingeschlagen.
Ja.
Und das mache ich aber in der Wanne, damit ich es im Haus auch noch irgendwie transportieren kann.
Ja, okay.
Und dann hole ich es halt aus der Wanne raus. Mit dem Tuch kriege ich es relativ einfach auf das Brett gerollt, auf den Kopf.
Ja.
Und dann tue ich es aufs Backblech quasi genau andersrum wieder zurücklegen. Mhm. Dafür ist das Brett, das war so ein 3-Euro Restposten, sind wir wieder beim Schwabe, im Baumarkt. Super. Funktioniert top. Funktioniert im Holzbackofen, im normalen Backofen, egal wo.
Du tust deine Baguette aber nicht gegenkühlen, sondern du backst sie dann direkt.
Genau.
Ja, spannend. Trennspray, da haben wir es wieder, haben wir schon besprochen.
Ja,
Backpapier, Dauerbackfolie, da bin ich ja echt auch ein Fan von Dauerbackfolie. Wobei ich feststellen muss, auch in der Bäckerei, wir nehmen nicht für alles Dauerbackfolie, sondern zum Beispiel für Seele oder sowas, nehmen wir immer Papier, weil ich finde, du kriegst einfach ein schönerer Boden hin wie auf der Folie.
Ja.
Also genetztes Brot backen wir auch auf Papier. Wir haben eigentlich nur die Folie fürs Laugesach. Also kommt drauf an, was man backt. Backstein?
Unbedingt.
Also finde ich auch eigentlich unverzichtbar.
Also, ich weiß nicht, ob wir hier Werbung machen dürfen sollen können.
Ja, ja.
Aber ich habe mir einen Backstein von
Skimotti. Völlig unabhängig. Wir werden nicht gesponsert. Wir dürfen sagen, was wir wollen.
Sehr gut. Also, ich habe einen Backstein von Pimotti aus Österreich mir bestellt. Der hat schon den passenden Schießer in richtiger Größe mitgeliefert. Und von dort gibt es auch die Gärboxen, die in den Kühlschrank passen.
Aha, okay. Also, da wird die Sache.
Das ist quasi ein System.
Da wird die Sache rund, weil ich habe jetzt als nächster Punkt nämlich Schieber. Also. Irgendwas, um das Brot in den Ofen zu buxieren. Ich habe noch einen Blotsdeckel dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
Was ist das?
Das sind, also, weißt du, was ein Blots ist?
Ja.
Ja, und da gibt es halt so Bretter mit so einem Griff, wo die quasi drauf sind, wenn man sie irgendwie präsentiert.
Okay.
Oder weißt du, bei so Backofenfeste oder so. Ja. Weiß nicht, wie ihr das macht. Wenn ihr backt ihr mal so ein Blots oder so, dann kommen die bei uns auf so große Bretter, die so einen Griff haben.
Mhm.
Und so runde Bretter oder auch Zwiebelkuchen wird bei uns im Lade tatsächlich auch so, steht bei uns auch so im Lade quasi. Und hier heißt es halt Blotsdeckel. Also kein Deckel, sondern ein Brett. Ja. Eigentlich, wo du halt super, weil du den Griff dran hast, auch gute Brot runterrutschen lassen kannst oder so.
Ja. Nee, der hat also, wie gesagt, ich habe für den Backstein den mitgelieferten Sperrholzschieber. Ich habe aber auch tatsächlich mit einem Freund zusammen, der auch gern schreinert, tatsächlich die Teile alle selber gebaut in passendem Maß, sodass sie eben auch für meinen Holzbackofen dann passend sind und für den Backofen zu Hause passend sind. Weil sonst hast du auch, wenn du dann frei irgendwie was schiebst, hast du immer eine riesen Sauerei, wenn dann das Zeug nicht dazu passt.
Ja, absolut.
Also entweder zu klein oder zu groß, das muss dann schon funktionieren, genau.
Wie machst du es mit dem Schwader bei dir zu Hause im Backofen?
Ah, das ist mein Lieblingsthema.
Okay, leg los.
Also, wichtigste Utensilie ist für mich der Wäschesprüher.
Mhm.
Mit dem funktioniert es sensationell. Nachdem, der ein oder andere weiß es ja, ich mich durchaus auch mit Feuer und Löschen und sowas beruflich beschäftige, weiß ich, dass große Oberfläche schnell Hitze bindet, sprich das Wasser verdampft schneller. Und wenn ich mit so einem Wäschesprüher quasi fein verteiltes Wasser in den Backofen gebe, dann habe ich viel schneller Wasserdampf, wie wenn ich das, so wie ich es vorher mal gemacht habe, in dem Edelstahlkännle ins Backofen eingehängt, Edelstahlkuchen rein, PTFE-Schlauch durch die Backofentüre durch, damit ich keine Hitze verliere und vorne dran so eine 100 Milliliter Spritze aus der Apotheke, dann versucht habe, da das Wasser irgendwie zu platzieren und die Menge rauszukriegen. Mit dem Wäschesprüher geht es viel besser.
Okay, das heißt, du hast, und wo sprühst du drauf?
Auf die Unterseite von die Bleche, wenn sie vorgeheizt sind, oder auf den Boden vom Backofen. Und dann hast du quasi wirklich sofort Dampf.
Ja, interessant. Das heißt, du machst gar nichts mehr mit irgendwelchen Metallkugeln?
Nee. Das habe ich komplett aufgegeben, weil das auch, also das Zeug ist ja dann buckelheiß, auch nach dem Backen. Hm. Muss ja ewig warten, bis es abgekühlt ist. Und bis es dann, also ich bin mir auch nicht sicher beim Vorheizen, ob das dann alles immer schon richtig die Temperatur mit dabei hatte oder nicht. Oder auch mit dem Schlauch und dem Wasser da. Ja, ich habe mir ein paar Mal tatsächlich auch die Finger verbrannt am Anfang. Es ist uncool und mit dem Wäschesprüher, da weiß ich dann, keine Ahnung, also jetzt, was ich genetztes Brot heute Morgen dann gepackt habe, das sind ziemlich genau irgendwie so 10 Sprühstöße, dann ist das top, dann ist der Ofen voller Dampf und den kannst du dann irgendwann auch wieder ablassen, wenn du die Ofentür kurz aufmachst. Und du hast halt wirklich schlagartig den Dampf und nicht erst irgendwann. Also so Schale unten rein, das mache ich schon lange nicht mehr.
Ah, okay. Also ich habe mal gesehen, und das fand ich auch, was gut funktioniert hat, eine gusseiserne Pfanne, eine kleine, die halt ja auch super schnell wieder heiß wird.
Ja.
Wo du halt, klar, aber wenn du da drauf sprühst, klar hast du natürlich, also mit einem Messbecher oder so oder mit irgendwas, wo das da reinleerst, dann sagst du, das dauert länger.
Ja. Weil das Wasser muss erst heiß werden und dann verdampfen und entweder kühlen sich deine Metallteile schnell ab. Und der Dampf ist irgendwann halt, ja, das blubbert noch vor sich hin, aber du hast keine große Oberfläche, wo schnell viel Dampf entsteht.
Aber das ist ja die Idee von den Kugeln. Also auch bei so einer
Schüssel. Ja, aber du hast die ja, also ich hatte die in so einer Kanne drin oder in so einem Topf. Und die Oberfläche, die, also das Wasser, was verdampfen kann, kann ja nur von der Oberfläche aus diesem Topf raus. Und die ist verhältnismäßig wesentlich kleiner, wenn ich mit dem Wäschesprüher dann viele kleine Wassertröpfchen in den Ofen gebe, die sofort zu Dampf werden.
Und hast du keine Probleme mit deiner Langlebigkeit vom Ofen, wenn du das auf der Boden vom Ofen sprühst?
Nö, also bisher sehe ich noch nichts und den haben wir jetzt etwas mehr als 10 Jahre.
Mhm.
Also,
okay, weil ich das immer wieder höre, wenn man so auch Wasser auf der Boden kippt und so, soll nicht so gut sein.
Es ist ja nicht viel, also es ist ja wirklich nur dieser Wasserdampf oder dieser Wassernebel, der da reingeht, der sofort verdampft.
Ja, spannend.
Und wenn du das vor allem auf die Bleche machst, dann geht es noch schneller, weil der Dampf genau da ist, wo es Brot ist, also weil ich ja in 2 Etagen dann backe.
Mhm.
Das funktioniert ziemlich gut.
Okay, und kommst du da hin, dass du von unten an die Bleche hinsprühst? Da verbrennst du dich aber auch, das, oder?
Funktioniert mit dem Wäschesprüher, wenn du unten hinhältst und nach oben sprühst.
Aber 10 Stöße da, also ich
ja, stelle mir das muss man vorher voll machen, damit er keine Luft zieht, logisch, sonst wird es nichts.
Ja.
Und da muss man halt auch ein paar Mal richtig gescheit pumpen. Ich habe auch so einen Drucksprüher, den benutze ich für einen Holzbackofen, der einfach wesentlich mehr Wasser hat und dann auch gleich so richtig abgibt. Das traue ich mich im Haushaltsbackofen tatsächlich nicht, da habe ich Angst. Und gleich. Aber sonst so ein Wäschesprüher, der funktioniert super.
Ja, cool, danke für den Tipp, wieder was gelernt, weil das werde ich auch immer gefragt.
Mhm.
Alternativ dazu, ich weiß nicht, ob du damit schon Erfahrung gemacht hast, ein gusseiserner Topf, hast du schon mal Brot im gusseiserner Topf backen? Funktioniert
Nein,
super gut.
Gar nicht.
Funktioniert echt okay. Super gut. Ich habe mir mal einen bestellt extra, habe das mal ausprobiert, weil du verkleinerst ja die Backfläche, den Backraum im Prinzip um für Minimales quasi, also zwischen nachher Brot und Deckel sind ja nur ein paar Zentimeter. Gibt richtig schöne Brote, du bist halt limitiert, was die Form und die Größe angeht. Aber das funktioniert auch gut. Also wenn das mal jemand ausprobieren will, also kann ich nur empfehlen. Wird richtig gut. Dann habe ich habe jetzt noch Kuchengitter zum Auskühlen. Finde ich, darf man auch mal nicht vergessen. Ich finde es immer wichtig, dass man das Brot irgendwie gescheit irgendwo ablegen kann, wo es auch gescheit auskühlt, ohne dass es schwitzt. Das ja. mag ich immer gar nicht, wenn alles gepasst hat bis nach dem Backen und dann liegt das Brot irgendwie auf der Küchenarbeitsplatte und schwitzt dann.
Genau.
Klar, dann geht es natürlich weiter. Brotbox, also Brotaufbewahrung. Das Thema machen wir heute vielleicht nicht mehr auf, weil das wird wahrscheinlich ausufernd. Das ist wahrscheinlich eine eigene Folge.
Abfüllend.
Genau, und dann hast du noch einiges aufgeschrieben. Das musst du erklären, ja. weil damit kann ich nichts anfangen. Zum Beispiel mit Saunalöffel.
Ja, genau. Also, jetzt kommen die Schwabe-Tipps. nachdem ich mich ja intensiv mit genetztem Brot und auch Knauzen beschäftige. Ah. Das ist mein Ding.
Ja.
Ja.
Ich ahne.
Es gibt ja auch entsprechende Utensilien, um Knauzen zu schießen. Kostet einen Haufen Geld. Faktisch ist nichts anderes wie ein Saunalöffel. Den macht man nass. Da tut man dann seinen Teig rein und dann kannst du das alles schön setzen. Also so viel zum Thema mit dem Saunalöffel und genauso auch mit diesem genetztes Brot schieße. Ich habe irgendwo aus dem Gastrobedarf, es gibt so Edelstahl-Wasserschöpfer. Die haben einen kurzen Griff dran und die gibt es in unterschiedlichen Größen. Und die haben, die kleine haben irgendwie so 12 Euro gekostet und das große, wo dann ein Kilo Leib reingeht, war glaube ich bei 24, 25 Euro. Und dann kauft man halt noch für 5 Euro einen Besenstiel im Baumarkt, schraubt den hinten dran und dann hat man eben seinen Brotschießer, den man sonst eigentlich für 140 Euro anderweitig kaufen kann. Funktioniert auch super, genau gleich. Also sowas, das finde ich ganz spannend, sich mit solchen Themen irgendwie auseinanderzusetzen, auch wie man es alternativ machen kann. Ich habe noch als ganz wichtiges Utensil für mich aufgeschrieben, Timer. Ich weiß gar nicht, wie viele Timer. Und noch viel wichtiger, Post-its. Ich nehme auf jeder Messe, egal manchmal, egal wo ich bin, wenn es Werbegeschenke gibt oder auf Termine, wenn ich irgendwo unterwegs war. Und da gibt es Post-its, ich nehme mit, weil ich habe einen relativ großen Durchsatz, weil ich natürlich mit diesen, meine Teilgaben sind alle weiß. Da siehst du irgendwann nicht mehr, was drin ist. Und ich schreibe mir mit den Post-its drauf, wann der Teig quasi gefaltet werden muss, um wie viel Uhr oder in wie viel Stunden dann nach dem Timer geschaltet und so. Das finde ich super wichtig. Ich finde auch einen Zeitplan, den mache ich mir regelmäßig, auch wichtig, damit du einfach irgendwo weißt, wann was fällig ist. Wobei, den schreibe ich einfach bloß so.
Ich kretsch schon rein beim Thema Post-its, weil wir machen das in der Bäckerei auch, dass wir alles beschriftet, beziehungsweise wir haben bei uns ein Farbensystem, was Wanne angeht. Weiß sind Hefevorteige, grau sind Sauerteige. Und rot sind Frühstücke. Aber trotzdem müssen die beschriftet werden. Und wir machen das so, wir haben so ein Kreppband. Also so eine Rolle.
Ah, ja.
Genau. Und das finde ich super geschickt, weil du kannst es halt direkt draufkleben, beschriftest mit dem Edding und musst halt, also kannst es nachher auch super einfach wieder abziehen. Die Idee habe ich von meinem Freund Sebastian von dem Brotbarista geklaut. Der hat da wiederum auch ein Farbsystem. Das habe ich noch nicht. Für die verschiedenen Stufen. Also ich glaube, die Vorstufe haben wir in eine andere Farbe wie die Teige. Also wenn irgendwas zum Beispiel mit Gelb, keine Ahnung, ist jetzt fiktiv, mit gelbem Kreppband beklebt ist, dann ist klar, das ist halt eine Vorstufe zum Beispiel. Also fand ich auch cool. Ja. Aber also kann ich nur unterstützen. Irgendeine Form von Beschriftung definitiv. Genau. Und zum Timer auch noch, witzigerweise habe ich heute von meinem Bäckerkollege, von einem Freund von mir, die Frage über WhatsApp kriegt, welche Timer ich denn verwende, weil er das Problem hat, dass bei seinen, die sind nicht so langlebig, glaube ich. Und das fand ich ganz witzig, weil ich wusste ja, dass das heute kommt. Das ist ein Riesenthema, ganz wichtiges
Thema. Absolut.
Und ich habe einen, und das finde ich cool, den Tipp habe ich von Lutz Geisler, der hat drei Zeiten und wenn die Zeit 1 klingelt, dann piept er einmal, also piep, beep. Und wenn die zweite Wecker klingelt, dann zweimal, also beep, 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 beep. Das finde ich halt auch sau cool, weil du kannst, ohne hinzulaufen, weißt du, welcher Wecker das jetzt gerade klingelt.
Das ist richtig.
Du kannst dir auch ein System überlegen, für was du für was verwendest. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, also in der Bäckerei machen wir das auch nicht, aber ich denke gerade so daheim, was weiß ich, einmal ist das erste Dehnunfall, zweimal das zweite oder keine Ahnung.
Genau. Ja, dann habe ich natürlich irgendwann noch Brötchendrücker mir besorgt und Brotstempel. Wobei zum Thema Brotstempel, das ist mein Learning aus dem Backhaus. Es gibt ja durchaus auch ganz findige andere Bäcker, auch Hobbybäcker. Also bei uns im Backhaus hat sich das mittlerweile eingebürgert, dass so wie man früher mit dem Brotstempel irgendwie Initialen oder sowas oder eben dieses IOS oder sowas da reingemacht hat. Grüße an die Mädels aus dem Backhaus. Die fangen jetzt an mit Ausstecherle. in Herz, in Pferd, in Blume, in was weiß ich was alles, damit ihre Brote zu kennzeichnen und diesen Stempel da aufzudrücken. Und das kommt tatsächlich nachher auch so raus. Ich hätte es nicht gedacht. Also auch auf der Unterseite vom Brot sieht man das nachher. Weil wir, wenn wir dann viele Leute sehen und dann kommt da 20 Laib Brot aus dem Ofen, bisher ist es zum Glück nur einmal passiert, dass man Brote verwechselt oder falsch mitgenommen hat, aber also das fand ich tatsächlich cool, wenn man so ein Brot dann auch damit kennzeichnen kann, mit ganz einfachen Mitteln, weil so Ausstecherle hat ja quasi, also zumindest jeder Schwabe zu Hause.
Okay, das heißt, die drücken einen Ausstecher vorm Eischieße ins Brot.
Genau.
Und aber
relativ feste rein und das war's. Und dann kommt aber das quasi auch, okay, der Ausbund an der Stelle kommt als Herzle dann oben aus der Krusche. Es ist richtig cool.
Ah, das ist eine richtig coole Idee, cool, du. Ah, da rattert es direkt bei mir, ja. Mhm.
Sehr gut.
Weil ich habe, ja, guck mal, ich komme direkt auf die Idee. Ich habe nämlich noch so Logo-Ausstecher, also von unserem Logo.
Ja? Ja.
Das haben wir mal ein Jahr als, das wird machen wir nie wieder, kleiner Funfact am Rande, Weihnachtsgeschenke für Kunde. Mürbteig, okay, immer so Tüte mit 5 Mürbteig-Kekse mit unserem Logo. Jetzt ist das K ja relativ filigran mit der Ehre und so, ein bisschen schon wahnsinnig geworden, ja, weil entweder sind sie vor dem Backer verkracht oder nach dem Backer oder beim Verpacker. Also ich glaube, ganz war da ja, kein Keks mehr nachher. Also wir haben uns gefroren, ja, nie wieder was Gebackenes als Kunde-Weihnachtsgeschenk.
Okay.
Ja, egal. Kleiner Ausflug.
Also aber coole Idee. Das ist ja mein Learning aus dem Backer. Idee, ja. Das ist total gute Idee. Und dann kommen sie mit Pferd und was ich. Und das kommt halt nachher auch genauso raus. Und auch so ein Herzlesausbund nachher auf dem Brot drauf, das sieht geil aus.
Gute Idee
für Muttertag, also rein optisch.
Oder was weiß ich, oder für Valentinstag.
Was auch ganz einfach. Aber also es ist richtig, richtig gut.
Das taugt mir. Super. Probiere ich direkt mal morgen.
Mhm. Ich habe noch einen Mehlbesen, ja, weil ich festgestellt habe, alles andere ist schwierig.
Absolut.
Um das auch irgendwie in den Griff zu halten mit den vielen Mehlmengen. Oh ja, ganz wichtig. Silikonbürste. Mhm. Damit kriegst du auch jeden Teigtopf richtig sauber, ohne dass dir das Zeug alles immer irgendwo reinhängt und am Ende tust du den in die Spülmaschine und alles ist sauber.
Was kriegst du sauber?
Silikonbürsten, die Schüsseln, irgendwelche Geräte, die Bürste selber tust du einfach in die Spülmaschine und gut ist. Also da, mit der Silikonbürste funktioniert das super gut. Mhm. Also damit, da habe ich extrem gute Erfahrung. Das ist so mein Reinigungsgerät für fast alles. Mhm.
Spannend.
Ich habe mir irgendwann noch eine Stipprolle besorgt. Weiß nicht, ob jeder weiß, was es ist, aber das ist so eine Rolle, die sieht aus wie ein Igel, rollt man übers Brot drüber und dann kriegt es so tolle Punkte, weil ich das als rockengenetztes Brot noch im Kopf hatte. Das, ja. Wahrscheinlich hat man das halt mal so gemacht, ja, und ich habe gedacht, cool, muss ich mal auch ausprobieren. Dann reißt natürlich das Brot in der Form nicht auf. Ja.
Aber also, eine ganz klassische.
Sieht gut aus.
Ja, absolut, ja.
Sieht einfach gut aus, wenn man das macht. Genau, und dann habe ich mir jetzt am Ende noch überlegt, was auch wichtig ist, welche Mehlsorten hast du daheim standardmäßig? Das ist auch Teil der Ausstattung. Und während Corona hatte ich mal ein Mehllager, das auf 300 Kilo irgendwie angewachsen war, weil ich gedacht habe, ich brauche ganz viele unterschiedliche Sorten.
Wie viel?
Einkaufen geht es nicht. Ja, genau.
300 Kilo?
Ja, das war abartig. Mittlerweile habe ich es verbacken, alles gut. Ja, und ich habe in der Zeit auch ganz viel gebacken. Aber es gibt einfach so ein paar Mehlsorten, die habe ich immer da, damit einfach die normalen Rezepte, mit denen ich so normalerweise backe, auch funktionieren. Und dann sind wir auch beim Thema mit den Rezepten. Also ich finde Rezepte toll, wenn man keinen Schnickschnack braucht.
Mhm. Bin ich sofort Rezepte dabei.
Und wenn ich es mit so einem Standard Weizen 550 bis 1050 und mit einem Dinkel 630 oder 1050 oder auch mit dem Roggen 1150 hinkriege, dann finde ich das ganz toll und gerne auch noch irgendwie ein bisschen Grieß in fein oder grob oder sowas. Super. Mhm. Das habe ich tatsächlich standardmäßig zu Hause, auch gewisse Körnermischungen, alles andere, was man dann an so besonderen Zutaten oder sowas hat, ja, ausprobiert habe ich schon vieles, aber auf Lager sozusagen dann nicht.
Wo lagerst du 300 Kilo Mehl?
Im Dach. Ich habe extra Regale aufgebaut dafür.
Ja. Wie viel hast du so, also was, wie viel hast du jetzt so da?
Jetzt? Ich habe, glaube ich, oben aktueller Bestand zwischen 35 und 40 Kilo Ruchmehl. Gut, 405er Weizenmehl habe ich wahrscheinlich standardmäßig irgendwo auch so zwischen 10 und 15 Kilo da, weil das einfach so nebenher, auch für Pfannkuchen und sonst irgendwas, beim Haushalt einfach normal mitläuft. Roggenmehl habe ich relativ viel da, dürfte ich auch irgendwie zwischen 10 und 15 Kilo da liegen haben. Und dann habe ich noch ein bisschen Dinkelmehl und der Rest ist mittlerweile sehr ausgedünnt. Ich habe das Lager jetzt reduziert. Weil irgendwann natürlich auch mir meine Frau gesagt hat, sag mal, der Dachboden hat auch noch andere Zwecke, außer Mehl zu lagern.
Ich verkaufe dir im Herbst gutes Roggenmehl aus eigenem Roggen, du.
unbedingt nicht kaufen. Ich habe eine Mühle geerbt, also ich kann es mir sogar selber machen.
Dann
also
verkaufe ich dir gleich den Rucker am Stück.
Genau, da lese ich die schwarzen Dinger selber raus.
Ja, die sind hoffentlich da draußen.
Sind wir wieder beim Thema.
Hoffentlich draußen.
Genau.
Ja, spannend, aber das
also
ist doch,
von daher,
das ist doch schon eine ganz gute Sammlung, oder?
Mhm. Genau, was ich auch noch, also zu diesen ganzen Eimer-Themen und
ja.
sowas, ich mache meine Vorteige mache ich in 1 Kilo Joghurt-Eimer. Die passen dann so mit 100 Gramm, mit 200 Gramm Mehl und 200 Milliliter Wasser und 1 Gramm Hefe, das passt da perfekt rein. Da lupft der Deckel noch nicht, der Eimer ist, den gibt es so oder so mit. Das ist bei uns auch so Abfallprodukt aus der Küche, die sammle ich mittlerweile genau für solche Sachen. Auch Altbrot einweichen oder sowas mache ich alles da drin.
Ja, es gibt so Eimergröße, die sind einfach unheimlich geschickt. Gell? Bei uns in der Bäckerei sind das die vom Frischkäse. Wir haben für belegte Weckle so Frischkäse-Eimerle. Die sind unheimlich beliebt. Das sind immer zu wenig da, obwohl wir die seit Jahren regelmäßig verbrauchen. Aber die können dann auch, die sammeln man manchmal auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die irgendwie daheim mal ein paar brauchen. Die sind unheimlich geschickt. Auch zum Beispiel, wenn wir Teige vorwiegen, dann wird da das Salz zum Beispiel extra neigwogen oder so. Also so Sache. Ja.
Genau.
Aber da gibt es so Größe, die sind einfach geschickt, gell? Und die will dann auch jeder.
Ja, genau, so ist das auch.
Ist das bei dir, also zu dem ganzen Thema, weißt du, Werkzeug, Gerätschaften, ist es schon so bei uns in der Bäckerei, muss ich sagen, ich habe schon so mein Lieblings, also zum Beispiel bei den Hörnern, wir haben natürlich 20, 30 Hörner in der Backstube.
Klar.
Aber ich habe am liebsten halt schon meins, also nicht jetzt meins in dem Sinne, aber eine bestimmte Art von Teigschaber, also Horn, Teigkarte, wie auch immer. Die muss immer so ein bisschen abgerundete Ecke haben, dass man da richtig gut reinkommt an der Knetmaschine und so. Und natürlich gibt es ja auch für jede Teigart gibt es auch unterschiedlich geeignete Teigkarten zum Abwiegen, zum Abstechen. Also wenn die Teige weicher sind, nämlich zum Beispiel Kunststoff, wenn es festere Teige sind, Metall. Also ist es bei dir schon auch so, dass du irgendwie also immer wieder auch dann weitersuchst oder auch wieder neue oder besser geeignete oder dir besser geeignete Werkzeuge findest? Oder?
Ja, also ich habe jetzt ganz lang gesucht, ob ich diese Teigkarte, mit der ich sonst eigentlich immer arbeite. Ich habe ganz viele, aber es sind im Prinzip genau zwei, mit denen ich eigentlich unterwegs bin. Die anderen kann ich eigentlich verschenken. Und jetzt ist die aber tatsächlich ziemlich abgenutzt und irgendwann ist die Kante nicht mehr schön und dann funktioniert es nicht mehr so richtig und so. Oder gesagt, kann man schon noch viel irgendwie gerade biegen, aber irgendwann ist das Ding fertig. Und jetzt habe ich versucht, genau dieses Teil wiederzukriegen, weil das die passende Rundung für die Schüssel hat. Chancenlos. Chancenlos. Jetzt habe ich eine relativ große, runde, sehr weiche, gummiartige. Wir haben irgendwann mal das große Glück gehabt, bei einer Bäckereiauflösung ziemlich viele Sachen einfach zu bekommen. Da gab es eine große Auswahl und da war jetzt eins dabei, das hat ganz gut funktioniert. Und das ist jetzt quasi wieder das, mit dem ich eigentlich fast jeden Tag arbeite. Und dann habe ich eine Metall- einen Teigabstecher, mit dem ich dann die harten Teige, also gerade Hefezopf oder sowas, mache ich alles damit. Auch die Arbeitsplatte quasi Teigreste runterkratzen, so mache ich auch mit der Metallkarte, damit funktioniert das super. Ja, aber ansonsten, ich habe viele Teigkarten, aber eigentlich benutze ich wirklich nur zwei, wenn ich ehrlich bin.
Weißt du, wie die Metallteigabstecher, oder wie du es jetzt gerade genannt hast, bei uns heißt? Nee. Scharre.
Okay. Voll Scharre kenne ich unter was ganz anderem. Das ist dann auch sowas, nur in groß mit dem Stiel hinter dran und damit tut man Bodenbelag abkratzen.
Ja, also ist das sowas ähnliches sowas eigentlich?
Stoßscharre oder Betonreste abkratze von so also Schalung, die Betonmilch raus, glaube ich. Das so, da, genau.
Aber
das
ist ja nicht so weit weg
davon. So ähnlich.
Ist nicht so weit weg davon.
Genau.
Ja, gut, wir kommen zum Schluss, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ich habe noch eine Frage an dich. Was backst du als nächstes?
Genetztes Brot, wer hätte es gedacht?
Das
läuft bei euch
echt
jetzt so durch, wird produziert. Gell? Ja, ja. Mittlerweile profitiert aber eben auch die umliegenden Familien hier im Ort davon. Also ich backe dann im Normalfall immer gleich 4 Stück. Und eins geht in den Gefrierschrank, eins geht direkt in die Brotbox und 2 verteilen wir einfach so. Weil frisch schmeckt das Zeug am besten, keine Frage. Und Die Leute freuen sich so wahnsinnig darüber, wenn sie dann sowas kriegen. Oh, das war noch 2 Tage später auch noch super gut. Ja, genau.
Ja, hoffentlich auch 4 oder 5 Tage später.
Ja. Länger hält es meistens nicht.
Ja, gut, dann ist ein gutes Zeichen.
Ja. Genau, also von daher haben wir da wirklich, wir haben einen ganz guten Durchsatz, was das angeht.
Ich habe vor, am Wochenende den Backtag zu machen. Ich habe, bei mir sammeln sich immer so auf einer Liste so Sachen, die ich mal wieder backen will oder die ich überhaupt backen will. Und wir machen halt immer zum Quartal, machen wir immer Sortimentswechsel. Also da kommt zum einen so das, was saisonal halt jetzt reinkommt. Jetzt kommt natürlich so Grill oder kam jetzt so Grillbrote, Focaccia und so weiter ins Sortiment. Und der nächste Sortimentswechsel ist natürlich zum nächsten Quartal zum Juni. Stimmt das? Nee, Juli. Juli, August, September, genau.
Ja.
Und ich will immer mindestens 4 Wochen vorher fertig sein, die Produkte festzulegen. Und jetzt muss ich dringend, das ist ganz gut, weil dann haben wir immer ein bisschen Druck. Ich will dringend da ein paar neue Brotsorte wieder ins Sortiment nehmen oder beziehungsweise tauschen, weil wir haben uns mal darauf verständigt, dass wenn was Neues reinkommt, muss was anderes raus bei uns im Sortiment. Mhm. Und habe davor ein paar Sachen zu backen. Ich schicke dir mal Bilder. Also drei neue Brotsorte, ein Dinkeltoast, was man schon mal im Programm hatte, jetzt eine Weile draußen hattet. Ich habe mir noch Panettone mit aufgeschrieben. Ich glaube, das ist ein bisschen ambitioniert, das da auch noch mit rein zu packen. Ich dachte, wenn ihr am Wochenende schon backen, dann backe ich gleich noch Panettone. Also da bin ich sehr gespannt. Da schicke ich dir auf jeden Fall Bilder. Und was man gerade als Aktion, das wollte ich letztes Mal schon erzählen, habe es vergessen, was man als Aktion gerade planet, weil wir haben noch die Butterbrezel-Spritzmaschinen. Kennst du die?
Ja, also ich kenne eine, ich kenne noch nicht eure, aber ich kenne das,
ja. Und jetzt war witzigerweise von unserem, also von dem Hersteller, der hat uns jetzt ein Testgerät hingestellt, weil, also die Maschine hat ja eine Kühlung dran, wo die Butter gekühlt wird und der Lieferant für die Kühlung, der Zulieferer, gibt es nicht mehr. Und die haben jetzt einen neuen Zulieferer und er muss jetzt testen, ob das genauso gut funktioniert und hat uns auserwählt, uns diese Testmaschine hinzustellen. Und jetzt hat meine Frau gesagt, okay, solange diese Maschine da steht, willst du eine Aktion machen mit Nutella. Also wir haben jetzt diese zweite Maschine Nutella, also nicht Original Nutella, sondern weil wir ja ein Biobetrieb sind, Bionella, eingefüllt. Und wollt ab morgen, also wenn die Folge rauskommt, ist die Aktion wahrscheinlich wieder vorbei. Ich weiß auch noch nicht genau, wie lange. Mal gucken, wie das ankommt. Einfach so als Gag quasi, als zweite Maschine neben der Butterbrezel-Spritzmaschine, sozusagen Nutella-Spritzmaschine, aktivieren.
Und ich wäre dabei.
Das Coole ist jetzt, ich habe das natürlich jetzt so gemacht, weil man schiebt die Brezel ja so auf so 11 Nadeln drauf und dann wird die Butter da eingespritzt. Und da gibt es extra so eine Auflage, wo die Brezel halt drauf liegt. Und die kann man ein bisschen verstellen. Jetzt habe ich mir extra bei der Buttermaschine, also für mich selber, das zum Verstellen ein bisschen nach unten gerutscht, damit quasi die Butter etwas weiter unten in der Brezel nachher eingespritzt wird. Und habe es dann noch auf die Nutella-Maschine geschoben und habe mir da oben drauf noch Nutella, weil du weißt ja, ich esse ja mit Butter unter drunter.
Alles
ey,
gut.
Ein Traum, wow. Ich sag's dir. Und die Nutella ist ja natürlich auch gekühlt, weil das ist ja eine Maschine, die ja die Butter kühlt. Und dadurch, gibt's was Leckereres als kalte Nutella? Also, das wird ab morgen anlaufen, die Aktion. Ich werde dir berichten. Da werde ich natürlich, also, es ist natürlich gespannt. Mehr als Gag und um bitte mal ein bisschen was anderes zu machen. Ich bin gespannt. Das ist ganz mega. Witzig, weil der Hersteller, das ist ja so ein Zwei-Mann-Betrieb mehr oder weniger, wo die Butterbrezel-Spritzmaschine erfunden hat und auch herstellt und vertreibt. So richtig schwäbisches Maschinenle, weißt du, richtig massiv gebaut, richtig gute Qualität. Der Chef kommt selber zur Wartung. Der hat gesagt, ja, seine Idee ist quasi, dass jede Bäckerei nicht nur eine da hat, sondern drei. Eine für Butter, eine für Nutella und eine für Kalbsleberwurst. Weil natürlich die Maschine so gut baut, die geht eigentlich nicht kaputt, weißt du.
Ja, klar.
Von dem her cool. Muss jede Bäckerei mehr wie eine haben. Also, wir sind gespannt. Ich werde dir berichten.
Ja, mega.
Ja, das sind meine Ausblicke. Ja.
Da bin ich echt gespannt. Sehr schön.
Tobi, vielen Dank für diese. Ich hab was gelernt heute. Ich habe was gelernt, definitiv. Vielen Dank für deinen Input. Das war sehr, sehr wertvoll.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, die nächste Folge ist eine Interviewfolge tatsächlich. Dann sehen wir uns erst in 4 Wochen wieder. Du hast jetzt ein bisschen Pause.
Genau. Da kann ich die Ferien genießen.
Dann kannst du viele Learnings ansammeln und uns davon berichten.
Oh ja.
Und viel genetztes Brot. Ja. Mach's gut.
Du auch. Bis dann. Ciao.
Ciao.